Radio 3. Lebenswelten.
Fast ein Idyll, dieses kleine Haus in Königsberg, Ostpreußen. Zentral gelegen und doch ruhig inmitten schöner Gärten. Im kleinen Salon, dem Besucherzimmer, haben die Gäste Platz genommen. Im Königsberger Schlosspark, gleich gegenüber, geben gerade italienische Musiker ein Konzert. Über Musik wird der Hausherr wohl nicht sprechen. Seine Leidenschaft ist die Philosophie.
Vom Geschmack der Vernunft. Tischgespräche im Hause Immanuel Kanz. Eine Sendung von Christian Modeen.
Der Gastgeber betritt den Raum. Er ist klein von Gestalt und fein gekleidet wie immer. Trotz seiner 70 Jahre ist er gesundheitlich noch auf der Höhe. Seine zuvorkommende Herzlichkeit hat er sich bewahrt. Immanuel Kant begrüßt seine heutigen Gäste, die Philosophen Michael Bongard, Jean Greisch und Herbert Schnedelbach, sowie die Theologen Friedrich Wilhelm Graf und Dietmar Miet. Mehrmals in der Woche gönnt sich Kant das Vergnügen, eine kleine Gesellschaft zu bewirten, hier auf der ersten Etage seines Hauses in der Prinzessinstraße. Für seine Gäste will er nicht der berühmte Philosophieprofessor sein. Er möchte sie schon gar nicht als die weltweit geachtete Autorität mit einem umfangreichen, aber schwer verständlichen Werk verehren lassen. Kant will sich vielmehr von seiner besten Seite zeigen, als ein Freund geistvoller Gespräche.
Beim Essen gebe ich dem Körper seine Ehre. Es lohnt sich, ein Vergnügen zu kultivieren, das täglich genossen werden kann.
Nach diesen Worten bittet Kant seine Gäste zu Tisch. An der Bibliothek und dem Schlafzimmer vorbei folgen sie ihm zum Speiseraum. In der Küche unten im Erdgeschoss werden noch die letzten Vorbereitungen getroffen. Die Köchin hat Kants Lieblingsgericht zubereitet. Kabeljau in Senfsoße mit Möhren und Teltower Rübchen als Beigabe. Im Speisezimmer hat der Diener, Martin Lampe, den Tisch schön gedeckt. Wie alle anderen Räume im Hause Kant ist aber auch der Speisesaal von schlichter Einfachheit. Weiß gestrichene Wände, keine Tapeten, kein wertvolles Mobiliar. Ein großer Spiegel ist die einzige Zierde. Der Gastgeber hat als erster Platz genommen.
Natürlich ist das Essen auch eine Pflicht. Nur so können wir leben und überleben. Unsere Lust der Sinne wird beim Essen angesprochen. Immer wieder interessiere ich mich für neue Rezepte. Meinen geliebten Senf rühre ich ja bekanntlich selbst an. Doch gibt es einen Unterschied. Und damit sind wir bei meinem Lieblingsthema. Philosophie kann niemals Rezepte verteilen. Sie kann nur Orientierung bieten. Als eine Anstrengung von Verstand und Vernunft, die jeder Einzelne leisten soll.
Aber diese Leistung des Denkens muss doch wohl nicht ständig erbracht werden, meint der Philosoph Jean Greisch von der Berliner Humboldt-Universität.
Für mich ist das Denken keine Zwangsarbeit. Also es ist auch eine Lust zu denken, und insofern hat das Denken etwas mit der Lebenslust zu tun.
Genau deswegen sind wir zusammen, sagt Kant mit einem ironischen Lächeln und fährt dann fort.
Natürlich ist das sinnliche Gefühl, zum Beispiel die fein zubereiteten Speisen zu genießen, unsere schöne Empfindung für das Leben. Lust und auch Unlust machen das Leben aus. Aber ohne kritisches Nachdenken lassen wir uns von Lust und Unlust hinreißen und verwirren. Wir finden ohne Nachdenken keine Harmonie im Leben.
Herbert Schnedelbach, Philosoph aus Hamburg, greift den Gedanken auf und wendet sich an die anderen Gäste.
Ich verstehe ja die Philosophie immer als eine Kultur der Nachdenklichkeit. Und was das eigentlich heißt, so nachdenken, das heißt seinen Gedanken nachdenken, das kann man bei Kant wirklich lernen. Ne?
Nach dem ersten Schluck Silvaner wendet sich die Tischgesellschaft erst einmal dem Essen zu. Die Gäste schweigen. Weil es ihnen so gut schmeckt, oder philosophieren sie schon wieder still für sich? Wahrscheinlich beides, vermutet Kant, aber er überbrückt die Stille und kommt etwas ins Plaudern. Dabei spricht er eher selten über sich selbst. Aber auf die immer wieder gestellte Frage will er doch lieber gleich eingehen, warum er denn Junggeselle geblieben sei.
Als ich eine Frau habe brauchen können, habe ich als junger Mann keine Frau ernähren können. Und als ich sie ernähren konnte, habe ich keine Frau mehr gebraucht. denn mein ganzes Leben dient der Philosophie. Selbstdenken heißt für mich der oberste Prüfstein der Wahrheit. Das Kriterium für Gut und Böse liegt in unserer Vernunft selbst. Was wahr und falsch ist, darf uns niemand einreden.
Hilft Philosophie also, sexuelle Lust zu kompensieren? Die Gäste schauen sich verständnisvoll an, als hätten sie in dem Moment dasselbe gedacht. Aber da ist Kant schon wieder ganz bei seiner Sache.
Ein Mensch ist erst dann erwachsen, wenn er einer wahren Maxime, einer wahren Lebenseinstellung folgt. Sie heißt, bemühe dich jederzeit, selbst zu denken. Das ist der Sinn philosophischer Aufklärung. Luther und die Reformatoren haben das Selberlesen propagiert, nämlich das Selberlesen der Bibel. Ich sehe im Selberdenken die Voraussetzung für menschliches Leben. Jeder soll selber denken.
Die Gäste haben es geahnt. Das gemeinsame Essen ist nur die Einleitung für ausgiebiges Diskutieren. Nach dem Dessert, dem obligaten Pflaumenkompott, öffnet Kant das Fenster. Vom nahen Schloss klingt immer noch Musik herüber. Kant bittet seine Gäste, das Gespräch im Speisezimmer fortzusetzen. Der Philosoph Herbert Schnädelbach aus Hamburg eröffnet die Debatte.
Wie verteidigt man die Moral gegen die Zyniker, gegen die Skeptiker, gegen die Nihilisten? Gibt es da vernünftige Gründe? Das ist die Aufgabe der Moralphilosophie und nicht Moral beizubringen.
Darin sieht Kant seine Lebensaufgabe. Er will vernünftige, also widerspruchsfreie und allgemeingültige Gründe nennen für ein menschenwürdiges Leben. Er greift zu seinem Buch »Grundlegung der Metaphysik der Sitten« und liest eine Zeile vor.
Es soll nicht sein, dass Menschen ihre Ziele nach eigener Laune auf Kosten anderer durchsetzen. Ethische Regeln sollen etwas Allgemeines sein, also für alle Menschen als vernünftig gelten.
Michael Bongard, Professor für Ethik an der Freien Universität Berlin, will dieses Thema gleich weiter zuspitzen.
Für Kant ist es keine Begründung, einer Regel zu sagen, die hat Gott gesetzt. Ein göttliches Gebot können wir ohnehin nicht als solches erkennen. Wer kann uns mit Sicherheit sagen, dass ein Gebot von Gott kommt und nicht von Menschen erfunden ist, die dann halt sagen, es kommt von Gott. Aber selbst wenn es ein göttliches Gebot wäre, wären wir verpflichtet, nur das zu tun, was wir selber kraft eigener Vernunft für gut halten.
Kant blickt in die Runde, seine Augen strahlen.
Treffender hätte ich es auch nicht sagen können. Die Anweisungen zu einem guten Leben sollen niemals von politischen oder religiösen Herrschern stammen. Jeder Einzelne weiß selbst, was gut ist und was es bedeutet, frei zu handeln.
Michael Bongard greift diesen Gedanken auf.
Wir alle kennen so etwas wie das Gewissen, wie einen Anspruch, der in unserem Innern steckt, etwas zu sollen. Es wäre widersprüchlich zu sagen, wir empfinden ein Sollen und gleichzeitig zu sagen, diesem Sollen entspricht aber kein Können. Das wäre absurd. Von daher ist es für ihn ein Indiz für die Freiheit, dass wir dieses Sollen in uns spüren. Wenn wir von Ethik, wenn wir von Moral reden, müssen wir davon ausgehen, dass es sinnvoll möglich ist, von menschlicher Freiheit zu sprechen.
Jetzt wird Kant sogar etwas laut.
Dieses Gewissen ist ja bekanntlich nicht zu sehen und nicht zu greifen, aber es existiert dennoch. Das ist erstaunlich. Unsere Freiheit hat im Geistigen, im Übersinnlichen ihren Ursprung.
Aber wie gehen Menschen mit ihrer Freiheit um? Haben sie in ihrer Vernunft ein Kriterium für das, was gut oder böse ist? Herbert Schnädelbach erinnert an die wohl berühmteste Formulierung Kants, den kategorischen, den unbedingt geltenden Imperativ. Der Gastgeber fasst noch mal kurz zusammen.
Handle so, dass die Maxime deines Willens, also dein persönlicher Lebensentwurf, jederzeit zugleich als Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung gelten könne. Das bedeutet auch, niemals darf ein anderer Mensch für mich bloß ein Mittel, bloß ein Gegenstand meiner Interessen sein. Jeder Mensch ist absolut wertvoll. Er ist Selbstzweck.
Die Runde nickt zustimmend. Wer seinen Lebensstil und seine persönliche Lebenshaltung immer wieder mit dem kategorischen Imperativ konfrontiert, gewinnt Klarheit. Was auf den ersten Blick so abstrakt klingt, enthält eine hilfreiche, eine wegweisende Erkenntnis, meint Herbert Schnedelbach.
Der kategorische Imperativ bezieht sich ja auf Maximen, also auf subjektive Grundsätze. Wenn du einen Grundsatz hast, zum Beispiel, ich will fremdes Eigentum nicht respektieren, dann überlege dir, was passierte, wenn das allgemeines Gesetz wäre. Wenn ich sage, verhaltet euch locker in Eigentumsfragen, fremdes Eigentum soll mir wurscht sein, dann widerspreche ich mir, weil ich ja selber für mich Eigentum in Anspruch nehme. Also ich zerstöre gewissermaßen meine eigene Zielsetzung dadurch, dass ich diese Maxime nicht befolge.
Der kategorische Imperativ kann also von eher destruktiven Einstellungen befreien. Er hilft, möglichst widerspruchsfrei zu handeln, bekräftigt Kant.
Wer der Vernunft in seinem Denken und Handeln folgt, muss sich auch auf rigoros erscheinende Einsichten einlassen. Er muss die Frage klären, kann es zum Beispiel moralisch erlaubt sein, gelegentlich zu lügen? Ich denke, wenn das so wäre, dann zerstörte man letztlich die menschliche Gesellschaft. Niemand weiß dann noch, was grundsätzlich für alle gilt. Die Lüge vergiftet das Miteinander.
Aber kann das ethische Gebot, nicht zu lügen, wirklich immer und überall gelten? Wirft Herbert Schnedelbach in die Runde.
Also wenn man sich die Situation vorstellt, ich verstecke jemanden vor der Geheimpolizei und ich werde gefragt, ist der bei dir? Und dann darf ich nach Kant nicht lügen. Man hat ja nur die Möglichkeit, es falsch zu machen. Also man kann entweder lügen oder man kann die Wahrheit sagen und dann ist die Verantwortung noch größer. Also bleibt ja nichts anderes übrig, dass ich in diesem Dilemma Urteilskraft brauche und muss dann sagen, was ist der höhere Wert? Was ist die größere Schuld? Das muss man abwägen und dafür gibt es keine Regel.
Der kategorische Imperativ soll also nie mechanisch und gedankenlos angewendet werden. Gelegentlich sollte man doch dem kleineren Übel folgen, räumt der Gastgeber ein.
Eine Notlüge kann ich im Einzelfall entschuldigen, weil sie Leben retten kann. Aber die Notlüge sollte nicht grundsätzlich gerechtfertigt werden.
Prinzipiell muss also der kategorische Imperativ den Vorrang haben. Denn er macht deutlich, was für alle Menschen gilt. Michael Bongard verweist auf ein besonders heikles Thema, die aktive Sterbehilfe.
Ist es eine sinnvolle Maxime, also eine sinnvolle Grundregel menschlichen Handels, zu sagen, ich setze meinem Leben ein Ende, wenn das Unerträgliche in diesem Leben stärker ist als das Erträgliche? Um es gleich vorweg zu sagen, Kant sagt, das geht nicht. Das darf ich nicht als allgemeine Regel stellen, weil, so sein Hauptargument, die Grundrichtung unserer Vernunft ist die Lebenserhaltung. Unsere Vernunft zielt darauf, unsere Vernunft und Freiheit zu erhalten. Wenn sie jetzt dafür benutzt wird, genau das Gegenteil zu tun, nämlich den Ast abzusägen, auf dem sie selber sitzt, indem sie sich das Leben nimmt, dann ist das eine Widersprüchlichkeit, die es unmöglich macht, diese Regel zum allgemeinen Gesetz zu machen.
Aber was will Kant schwerstkranken Patienten sagen, die von unerträglichen Schmerzen gequält sind und deshalb freiwillig aus dem Leben scheiden möchten? Die beiden Theologen in der Runde werfen sich einen wissenden Blick zu. Darauf hat die Philosophie Kants keine Antwort. Das ist ihre Grenze. Der Diener Lampe unterbricht diese Überlegungen. Er bringt eine weitere Flasche Silvaner. Ein Philosoph kann niemals auf alle Fragen eine schlüssige Antwort geben. Das ist allen Gästen klar. Auch Kants Denken bleibt begrenzt, selbst wenn seine Entdeckung des kategorischen Imperativs eine immer gültige Erkenntnis für alle Menschen bleibt. Gerade weil er in problematischen Situationen des Alltags keine inhaltlichen Weisungen vorgibt, dieses oder jenes zu tun. Die Gäste wissen, dass Kant auch an politischen Fragen leidenschaftlich interessiert ist. Schließlich fühlt er sich als einzelner Bürger und Anhänger des republikanischen, demokratischen Gedankens auch der universalen Menschheit zugehörig und verpflichtet. Wie Jean Greisch den anderen begeistert erklärt, zumal er Kants Sichtweise teilt.
Ich bin nicht nur ein Philosophieprofessor, ich bin auch ein Weltbürger. Und als Weltbürger bin ich ein Mitspieler im großen Spiel des Lebens. Ich bin kein Zuschauer, ich bin kein Schiedsrichter. Ich bin, ob ich es will oder nicht, an diesem Spiel beteiligt. Und in diesem Spiel wird mir manchmal auch sehr böse mitgespielt.
Denn selbst in Demokratien werden die Bürger betrogen und belogen. Viele Menschen sind zudem dem Spiel politischer Gewaltherrscher hilflos ausgesetzt. Nur selten können sie sich gegen Hass und Unfrieden wehren. Die Philosophie Kants bietet auch in diesem Fall die richtige Orientierung. Trotz aller Unterschiedlichkeit der Kulturen mit ihren individuellen Ausprägungen gibt es doch eine gemeinsame Überzeugung der ganzen Menschheitsfamilie, ruft Herbert Schnedelbach in die Runde.
Wenn es eine moralische Pflicht gibt für uns Menschen, als Menschen in den Rechtszustand einzutreten, dann muss das auch global gelten. Und das wäre dann eben der ewige Frieden. Wenn wir wirklich universalistische Vorstellungen haben von Moral und von Menschenrechten, da folgt wirklich dann auch die moralische Forderung daraus, auf den Frieden hinzuarbeiten.
Kant hat sich erhoben. Er greift zu einem Buch, auf das er besonders stolz ist. Früher hatte er grundlegende Bücher zu erkenntnistheoretischen und ethischen Fragen publiziert, aber in letzter Zeit will er noch deutlicher zeigen, wie seine Erkenntnisse im praktischen Leben hilfreich sein können.
Ich habe einen politischen Text veröffentlicht mit dem Titel »Zum ewigen Frieden«. Darin schreibe ich: In unserer politischen Arbeit sollen wir den universalen Frieden, den Weltfrieden, als Projekt anstreben. Was nützt es, wenn ein friedlicher Staat von lauter Kriegstreibern umgeben ist? Es ist ein langer Weg zum Weltfrieden, aber er ist ethisch geboten. Ich kritisiere die räuberische Außenpolitik. Früher sprach man von Kolonialpolitik. Es gibt Staaten, die herrschsüchtig und für den Frieden verderblich sind. Niemals darf ein Mensch nur als Mittel, als Kanonenfutter, sagt man ja, benutzt werden. Es darf zum Beispiel kein stehendes Heer mehr geben, denn das führt nur zum Wettrüsten.
An dieser Stelle möchte der katholische Moraltheologe Dietmar Miet aus Tübingen das Wort ergreifen. Er weiß genau, dass Kant in seiner politischen Philosophie auf die ethischen Weisungen Jesu von Nazareth und anderer religiöser Führer gern verzichtet. Aber ist nicht die Botschaft Jesu gerade in der Diskussion über Krieg und Frieden auch philosophisch hilfreich? Fragt Dietmar Miet.
Wenn wir von Jesus etwas Zentrales lernen können, ist es Gewaltkritik. Da geht es aber nach meiner Ansicht im Wesentlichen um ein kritisches Bewusstsein gegenüber der Gewalt, um eine Unterbrechung. Und dies ist eben die Unterbrechung der Spirale. Das tut er nicht. Sich den Gesetzen dieser Gewalt gegen Gewalt zu beugen. Das kann man philosophisch durchaus auch erkennen und anerkennen, indem man sagt, wenn wir den Terrorismus mit terroristischen Mitteln bekämpfen, dann zeugen wir ihn fort. Nicht? Das heißt, also wir müssten also in unserer eigenen Haltung gleichsam antiterroristisch gegen den Terrorismus kämpfen. Und das ist offensichtlich in der Politik schwierig.
Die Diskussion hat noch einmal eine Wendung genommen. Wenn die Vorstellung, Frieden für alle zu schaffen, auch von der Bibel unterstützt wird, sollte man dann nicht auch ausführlicher über die göttliche Wirklichkeit sprechen?
Ich finde es von meiner Moralphilosophie her sogar notwendig, das Dasein Gottes anzunehmen. Gottes Existenz können wir zwar nicht wissenschaftlich demonstrieren, weil ja Gott nicht als ein greifbarer Gegenstand erfahren werden kann.
Die Runde ist von einer Stimmung erfasst, die man im Hause Kants schon philosophische Begeisterung oder kritischen Enthusiasmus genannt hat. Der Gastgeber ruft dazwischen:
Wer sagt, dass Gott sicher existiere, der sagt mehr, als er weiß. Und wer das Gegenteil sagt, Gott existiere sicher nicht, der sagt ebenso mehr, als er weiß. Niemand weiß genau und exakt, dass Gott existiert, sondern wir glauben es. Dabei bedeutet Glauben als menschliche Haltung keine Abwertung gegenüber dem Wissen.
Die Gäste, allen voran die Theologen, fühlen sich bestätigt. Aber Herbert Schnedelbach warnt davor, nun sofort zu meinen, Kant sei auch ein Verteidiger kirchlicher Institutionen.
Was jetzt die Religion betrifft, also die gelebte Religion, da hat er ja in der Religionsschrift gesagt, also alles, was daran zu retten ist, können wir nur verstehen als Anhang zur Moralphilosophie. Er sagt eben, alles, was wir glauben, tun zu können, um Gott gefällig zu sein, außer dass wir moralisch leben, das ist alles Abgötterei und Aberglaube.
Kant pflichtet dem bei.
Religiöse Praxis bedeutet für den Einzelnen nichts anderes als die Anerkennung vernünftiger moralischer Pflichten. Und diese sind göttliche Gebote. Unsere Vernunft ist der Maßstab und das Kriterium für alles, was in einer Religion lebt. So werden dogmatische Ansprüche begrenzt. Darum habe ich kein Verständnis für Konfessionen und Kirchen, wenn sie die Menschenrechte nicht respektieren und nur halbherzig die Demokratie unterstützen.
Es gibt keine römisch-katholische Demokratietheorie, in der nicht die Zustimmung zur Demokratie von Vorbehalten abhängig gemacht worden ist.
Unterbricht der Theologe Friedrich Wilhelm Graf aus München. Er will Kants Erkenntnis unmittelbar auf den Katholizismus anwenden.
Das heißt immer die wahre Demokratie, die rechte Demokratie, nie die Demokratie als solche. Und die eigentliche Demokratie ist die Demokratie, die sich den sittlichen Einsichten, den moralischen Vorschriften des Lehramtes öffnet. Es ist jedenfalls nicht eine parlamentarisch-pluralistische Parteiendemokratie, in der die Kirche in ihren Mitbestimmungsansprüchen eher an den Rand gedrückt wird.
Ich habe das ja so oft schon gesagt. Es gibt Kirchen, die sich nicht weiterentwickeln und wie leblos erscheinen. Zum Beispiel, wenn sie in ihren eigenen Strukturen vernünftigen und demokratischen Prinzipien nicht folgen wollen und etwa Frauen keine Gleichberechtigung gewähren.
Da schaltet sich Jean Greisch ein.
Aber Glaube, Fanatismus, Wundergläubigkeit und so weiter, die muss man tatsächlich unter Kontrolle halten, nicht? Das ist das Problem Kants und ich glaube, er hat recht. Und ich glaube, in dieser Beziehung müssen wir auch als Philosophen einen kritischen Blick für die institutionellen Organisationsformen der einzelnen Religionsgemeinschaften haben.
Kant freut sich, dass seine Gäste die Grundidee seiner Religionsphilosophie verstanden haben. Und mit einem Seufzer fügt er hinzu, viel wichtiger als die Kirche sei doch etwas ganz anderes.
Das Reich Gottes auf Erden ist die letzte Bestimmung des Menschen. Christus hat das Reich Gottes verkündet. Aber man hat ihn nicht verstanden und stattdessen das Reich der Priester und der Kirche errichtet und nicht das Reich Gottes, das in uns selbst, in Seele und Vernunft zu finden ist.
Die Gäste wollen nicht auseinandergehen, ohne auch die Grenzen der Religionsphilosophie Kants zu besprechen. Schließlich sei religiöse Praxis doch immer auch Gottesdienst und Liturgie, Gesang und Gebet, Mystik und Ekstase, gibt Jean Greisch zu bedenken.
Jetzt kann man sich allerdings fragen, ob Kant nicht dazu neigt, Religion und Ethik total miteinander zu identifizieren. Dass man sagt, also eine Religion, die noch andere Komponenten enthält als die rein ethische Komponente, das ist eine suspekte Religion. Also mit dieser These der totalen Identität von Ethik und Religion habe ich meine Schwierigkeiten. Also die Religion ist eine eigenständige Provinz im menschlichen Gemüt.
Kant ist nicht gerade glücklich über diese kritischen Bemerkungen. Kann ein Denker denn alle Aspekte berücksichtigen? Aber es wird Zeit, die Gäste zu verabschieden. Denn sein üblicher Nachmittagsspaziergang steht jetzt auf dem Programm. Im Namen der Runde bedankt sich Herbert Schnedelbach beim Hausherrn für das köstliche Mittagsmahl und das insgesamt anregende Gespräch.
Es ist eigentlich dieses inständige Nachforschen mit dem Versuch, also alle möglichen Argumente, die da irgendwie im Spiel sind, mit zu berücksichtigen. Das ist irgendwie doch faszinierend, muss ich sagen.
Auch der Gastgeber ist zufrieden. Wieder einmal hat eine Tischgesellschaft für das Aufblitzen der Vernunft gesorgt. Zum Abschied sagt er:
Auch wenn wir hier gut gegessen und ordentlich getrunken haben, vergessen wir nicht, der Wert des Lebens besteht nicht im Genuss und im Genießen. Vielmehr erinnert uns die Vernunft daran, dem Leben durch unsere ethischen Handlungen einen Wert zu geben. Das ist der wahre Geschmack der Vernunft.
Und mit einem leichten Seufzer fügt er hinzu:
Nur mit kleinen Schritten folgt die Menschheit den Weisungen der Vernunft. Schließlich leben wir noch nicht in einer vernünftigen Welt.
Postskriptum: Immanuel Kant wurde 1724 in Königsberg geboren. In seinem Haus trafen sich Menschen aus ganz Europa. Der Meisterdenker hat seine Heimatstadt bis zu seinem Tod 1804 nie verlassen.
Vom Geschmack der Vernunft. Tischgespräche im Hause Immanuel Kants. Zum 300. Geburtstag des Philosophen wiederholten wir eine Sendung von Christian Modén. Es sprachen Max Volkert Martens und Erwin Schastock. Ton Kaspar Wollheim. Redaktion Anne Winter. Regie Ralf Ebel. Eine Produktion des Rundfunks Berlin-Brandenburg 2010.